Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, was herausgekommen ist, nachdem sich 150 Wissenschaftler aus 50 Ländern 3 Jahre lang Gedanken gemacht haben über immer mehr Tierarten und Pflanzen, die bedroht sind, auf immer von der Erde zu verschwinden. Was herausgekommen ist, dazu gleich mehr, dies auf jeden Fall.
We can no longer say that we did not know.
Man könne nicht länger sagen, man habe es nicht gewusst, das sagt Artenschützerin Anne-Marie Güderie als Kernbotschaft des jüngsten Artenschutzberichtes und dazu gleich mehr. Diese Dimension betrachtet, nimmt sich ein Tweet des US-Präsidenten ziemlich kleinteilig aus. Trotzdem aber, erstmal reichen wenige wie üblich simple Zeilen von Donald Trump, um die Hoffnung auf einen Handelsfrieden zwischen Washington und Peking fast nun ja auch aussterben zu lassen. Michael hat zu den heftigen Reaktionen.
Was den amerikanischen Präsidenten bewogen haben könnte, seine Tweets gegen China abzusenden, bleibt wie immer ein Fall für muntere Spekulationen. Vermutlich steckt eine bestimmte Absicht dahinter.
Berechnung in der Weise, dass es so eine Art Trump'sche Verhandlungstaktik ist, erstmal den Gegner auch direkt vor Vertragsabschlüssen nochmal maximal zu schocken, um dann eventuell mit dem drohenden Verhandlungsabbruch noch etwas durchzusetzen, was vorher nicht erreichbar war. Aber natürlich ist das Ganze auch ein Hasardeurspiel, ja.
Sagt Martin Lück, Chefanlagestratege für den deutschsprachigen Raum beim amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock. Ein Hasardeurspiel mit möglichen handfesten Folgen, auch für Europa.
Ja, für uns in Europa ist es ganz schlecht, weil wir eine sehr offene Volkswirtschaft sind. Ganz besonders wir in Deutschland, aber Europa auch insgesamt. Wir handeln sehr stark mit beiden Blöcken, wenn man so will, mit Amerika wie auch mit Asien. Und wir sind sehr stark davon abhängig, gerade unsere Industrie hier in Deutschland ist davon abhängig, dass der Welthandel floriert und funktioniert. Und im Moment ist unsere Industrie bereits auf dem Rückzug. Wir sind in der Rezession in der Industrie. Und es ist natürlich schlecht, wenn das noch lange andauert, dann wäre die Gefahr umso größer, dass es auf die Binnenwirtschaft übergreift.
Trump hatte angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle in Höhe von 10% an diesem Freitag auf 25% hochzusetzen. Betroffen wären Waren im Volumen von rund 200 Milliarden US-Dollar. Bisher gab es die Hoffnung, dass die Verhandlungen bald zu einem positiven Abschluss gelangen könnten. Trump deutete nun an, dass China versucht habe, nachzuverhandeln, was er nicht zulassen könne. Strafzölle zwischen China und den USA wirken sich auch auf Unternehmen hierzulande aus. Autobauer wie Daimler oder BMW beispielsweise produzieren viele Autos in den USA und verkaufen sie nach China. Höhere Zölle zwischen den USA und China hatten bereits dazu geführt, dass die Autokonzerne ihre Gewinnprognosen heruntersetzen mussten. Joachim Schallmeier, Kapitalmarktstratege bei der DK Bank.
Zölle für den Automobilsektor würden die Industrie in einem falschen Zeitpunkt treffen. Das haben wir im letzten Jahr schon mal gesehen, wie stark verunsichert das ist. Und die Automobilindustrie ist in einer schwierigen Phase. Und da würde so eine außergewöhnliche Sonderbelastung dann natürlich überhaupt gar nicht helfen. Das wäre für den Ausblick des Automobilsektors eine erneute Belastung.
Der neuerliche Einwurf des US-Präsidenten schließlich wirft noch einen anderen Schatten voraus. Denn derzeit verhandelt auch die Europäische Union mit den USA über ein mögliches Handelsabkommen. In den vergangenen Monaten hatte Trump auch Strafzölle für europäische Autohersteller in den Raum geworfen. Ob es hier zu einem Deal kommt, ist ebenfalls fraglich. Denn die USA beharren darauf, dass ein solches Abkommen auch Zollfreiheit für Agrargüter einschließen müsse. Die EU ist kategorisch dagegen.
Diese Entscheidung rückt jetzt näher und wird natürlich auch unsicherer mit diesem Tweet von Donald Trump und der Entscheidung, jetzt auch wieder im Zollstreit mit China eine härtere Gangart zu fahren, könnte es natürlich auch potenziell drohen, dass wir auch hier mit der EU dann tatsächlich weitere Zollrunden und eine Eskalation hier im Zollstreit dann wieder in Betracht ziehen müssen.
Sagt Joachim Schallmeier. Mitte Mai steht bei Donald Trump die Entscheidung an, ob die Pkw-Einfuhren aus Europa in die USA mit Strafzöllen belegt werden.
Mischa Erhardt war das. China und die USA, unsere wichtigsten globalen Absatzmärkte als zunehmend unkalkulierbare Kandidaten. Das vor Augen müsste es den Unternehmen in Deutschland eigentlich ganz recht sein, wenn sich die Politik erbötig macht, ihnen mehr als bisher zur Seite zu stehen, den Rücken zu stärken. Was nach den Traditionen deutscher Wirtschaftspolitik nichts weniger ist als ein Paradigmenwechsel. Tatsächlich ist es aber so, dass die neue industriepolitische Strategie des Bundeswirtschaftsministers am allerwenigsten bei denen ankommt, denen sie helfen soll. Peter Altmaier hat heute einen neuen Anlauf genommen, sich zu erklären, wie das ging und ob das gelang. Theo Gerst dazu.
Ausgerechnet von der Wirtschaft, der Peter Altmaier beispringen will, gab es keine Zustimmung. Im Gegenteil, die großen Industrieverbände schienen auf die Gelegenheit geradezu gewartet zu haben, der Industriestrategie des Wirtschaftsministers entgegenzutreten. Anfang Februar hatte Altmaier seine Vorschläge in die Kameras gehalten. Jetzt umfasst allein die Gegenposition des BDI 136 Punkte.
Eine wirkungsvolle Industriestrategie muss die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Industrie im Fokus haben und darf den gerade für Deutschlands Wirtschaftskraft so wichtigen Bereich des Mittelstands dabei nicht aus dem Auge verlieren.
So beschrieb BDI-Präsident Dieter Kempf den zentralen Kritikpunkt. Der Mittelstand kommt in Altmaiers bisheriger Industriestrategie praktisch nicht vor, weshalb die Wirtschaft von dem Ganzen wenig bis nichts hält. Unisono die Haltung von BDI, DIHK, der Familienunternehmen, der Auto- oder der Chemieindustrie. Deutsche Unternehmen sind stark genug, was sie brauchen, so DIHK-Präsident Erik Schweitzer vor Beginn der heutigen Konferenz, seien vor allem konkurrenzfähige Rahmenbedingungen. Da solle der Staat anpacken.
Und in der Infrastruktur sind wir nicht gut aufgestellt. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa. Das heißt, der Mittelstand zahlt viel zu hohe Strompreise. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, wie verbessern wir die Rahmenbedingungen.
Im Stil von erstens, zweitens, drittens ging es so dann auch weiter auf der von Altmaier einberufenen Konferenz. Deutschland müsse für ausländische Investoren offen bleiben. Eine Ausweitung der Schlüsselindustrien, wo die Regierung bei Übernahmen künftig genauer hinschauen will, brauche es nicht. Ebenso wenig eine staatliche Beteiligungseinrichtung, die im Zweifel Unternehmen übernimmt, bevor diese ins Ausland verkauft werden. Nötig seien stattdessen niedrigere Steuern, niedrigere Abgaben oder ein beherztes Vorgehen gegen den Fachkräftemangel. Doch es gab auch Zuspruch für den Wirtschaftsminister. Der Markt allein könne es nicht richten. Getreu dieser jahrzehntealten Grundüberzeugung hieß es bei den Gewerkschaften, Industriepolitik, ja bitte. Etwa beim IG Metall-Vorsitzenden Jörg Hofmann.
Wir brauchen eine aktive Industriepolitik, um wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel zu gestalten, sodass nachhaltig Wohlstand und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt wird.
Und Jörg Hofmann sagte auch gleich, wo der Staat aktiv werden soll.
Das gilt für die digitale Infrastruktur, ebenso wie für die Kernkompetenzen der Mobilitäts- und Energiewende, also etwa der Batteriezellfertigung, der Frage von Bahn-Gentechnologie oder erneuerbare Energien. Marktradikaler Dogmatismus kann, so unsere Überzeugung, hier schnell in eine Sackgasse führen.
Peter Altmaier gab sich vom geballten Widerspruch nicht überrascht.
Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann darf man sich hinterher nicht beklagen, wenn er Wellen schlägt.
Er gab aber zu erkennen, auf die Industriekritik eingehen zu wollen. Er habe verstanden, versicherte er in einer Pause.
Es haben viele Redner auf der Basis dessen, was vorgelegt worden ist, eigene Vorschläge ergänzt. Diese Vorschläge werden aufgenommen und werden in die Überarbeitung des Dokumentes mit einfließen.
Das soll bis Ende des Jahres geschehen. Dann will Peter Altmaier seine Industriestrategie fertig haben.
Der Bericht von Theo Gers. Die CDU entzweit sich im Moment in der Debatte, wie sinnvoll eine CO2-Steuer sein könnte, um den Klimaschutz voranzubringen. Eine Steuer oder auch eine Abgabe, die im Ergebnis so etwas wie einen Preis definieren würde für klimaschädliches Verhalten. Im Moment, wie gesagt, in der Union sehr umstritten. Wie würde erst eine Diskussion aussehen, die bedrohte Tiere und Pflanzenarten mit einem Preis bedenken würde? Einem Preis, der wiedergibt, wie wertvoll ihr Weiterbestehen auf dem Erdball ist. Bislang ist so etwas nicht in Sicht, aber vielleicht wäre das notwendiger als alles andere angesichts von rund 1 Million vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten. So groß ist die Gefahr in den Augen von 150 Wissenschaftlern aus 50 Ländern, die 3 Jahre lang an einem Bericht zum Stand der Artenvielfalt gearbeitet haben. Die Ergebnisse wurden in Paris vorgestellt. Sabine Wachs dazu.
Es ist britischer Galgenhumor par excellence. Robert Watson, der Vorsitzende des Weltartenschutzrates der Vereinten Nationen, trägt eine Krawatte mit Dodos. Die flugunfähigen großen Vögel sind Ende des 17. Jahrhunderts endgültig ausgestorben.
If we do not act now,
wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden viele, viele Arten ebenso aussterben wie der Dodo auf dieser Krawatte. Denn die Zahlen, die der Weltartenschutzrat über die Vielfalt von Tieren und Pflanzen vorlegt, sind dramatisch. Von den geschätzt 8 Millionen Arten könnte gut 1 Million schon in den kommenden Jahrzehnten für immer von diesem Planeten verschwinden. Eine Entwicklung, die nicht erst gestern angefangen hat.
We ignored the warnings of 30 years ago.
Wir haben die Warnungen in den letzten 30 Jahren ignoriert. Das Artensterben ist nicht ein reines Umweltproblem, es ist ein wirtschaftliches Problem. Es wird soziale Folgen haben, auch Konsequenzen für die Sicherheit. Artenvielfalt ist wichtig für unsere Nahrungsmittel, es geht um den Zugang zu sauberem Wasser. Werden diese Ressourcen knapp, dann kommt es vor allem in den Entwicklungsländern zu Konflikten. Es sind vor allem die ärmsten Regionen der Welt und ihre Bevölkerung, die massiv unter dem Artensterben leiden werden, erklärt Sandra Diaz vom Weltartenschutzrat. Aber jeder auf der Welt sollte sich Sorgen machen. Das zeigen wir mit dem Bericht. Wir sind alle vernetzt. Was in einer Region der Erde passiert, hat unweigerlich Auswirkungen auf alle anderen Regionen. Trotzdem. Die Schlacht ist noch nicht verloren, sagt die Forscherin. Noch hat die Menschheit die Chance, das Ruder rumzureißen und das größte Massenartensterben ihrer Geschichte zu verhindern. Vor allem gegen die Ausbeutung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen durch die ausufernde Landwirtschaft kann die Menschheit etwas tun. Die Umwandlung von natürlichen Lebensräumen, von Wäldern, Steppen und Savannen in landwirtschaftliche Gebiete waren notwendig, um genügend Nahrungsmittel zu erwirtschaften. Unsere Herausforderung heute ist es, die Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten und trotzdem genug Nahrung zu produzieren, und gleichzeitig das Ökosystem zu schützen und zu erhalten. Wir müssen eine umweltbewusste Landwirtschaft betreiben und weniger Pestizide benutzen. Außerdem härter gegen die Umweltverschmutzung vorgehen oder nur noch so viel fischen, dass sich der Tierbestand in den Meeren und Flüssen erholen kann. Kurzum, bewusster mit unseren Ressourcen umgehen. Dazu kann und muss jeder einzelne Mensch seinen Teil beitragen, sagen die Verfasser des Berichts. Was wir tun können, wir müssen anders konsumieren, weniger konsumieren. Das ist sehr schwierig. Viele Menschen finden das erschreckend und sie haben Angst davor. Wir schlagen eine weltweite nachhaltige Wirtschaft vor. Die wird aber nicht einfach so kommen. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, Menschen, die Druck auf Konzerne ausüben und auf die Regierungen machen. Immerhin, 130 Länder sind Mitglied im Weltartenschutzrat. Ihre Vertreter haben den Bericht mitverfasst. Die Forscher und der Rat hoffen nun, dass auf Grundlage des mehr als 1700 Seiten starken Berichts ein politisch bindendes Abkommen folgen wird. Dass dringend etwas passieren muss, um die Artenvielfalt zu retten, ist nicht erst seit heute bekannt, sagt Anne-Larry Goderie, Generalsekretärin des Artenschutzrats. In dem Bericht aber steht es nun schwarz auf weiß.
We can no longer say that we did not know.
Und jetzt kann niemand mehr sagen, wir hätten es nicht gewusst.
Sabine Wachs war das. Was hat Artenvielfalt mit der digitalen Welt zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Und trotzdem spielt Nachhaltigkeit, Artenvielfalt, Umweltfragen überhaupt eine wichtige Rolle auf der zentralen Messe für Nerds und digitale Zeitgenossen auf der Republika, die neuerdings auch immer mehr zum Catwalk für die Politik wird, bis ins höchste Staatsamt hinauf. Sina Fröndrich war auf der Republika und hat erlebt, wie die digitale Welt sich darin gefällt, auch ein bisschen analog zu sein.
Alles beginnt mit dem Wal Moby Dick. Er zieht sich quer durch die Station Berlin am Gleisdreieck. Der Text hängt großformatig an den Decken der Messe. Ein langes Kinderbuch, ein Longread als Kontrapunkt zur digitalen Kürze. Denn Länge, Tiefe, nicht Kürze, das ist der Schwerpunkt der Digitalmesse Republika in diesem Jahr. Das Motto, too long didn't read, zu lang kann ich nicht lesen.
Für uns ist es irgendwie im übertragenen Sinne, es ist eine Bezeichnung für ein Symptom unserer Zeit. Uns scheint die Welt komplexer geworden zu sein. Man reagiert mit Verkürzungen darauf, weil man vielleicht nur so Dinge greifen, fassen kann. Wir wissen aber auch, dass diese Verkürzungen, wir sehen es ja täglich, gefährlich sein können. Sie werden zu Parolen und Hülsen.
Erklärt Alexandra Wolf das Motto. Sie hat das Programm mitgeplant. Zu kurz, zu schnell, zu wenig Tiefe. Eine Entwicklung, die auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besorgt, der die Republika in diesem Jahr eröffnet und ihr damit noch mehr Aufmerksamkeit und Größe verschafft.
Was hat eigentlich eine so analoge Institution wie der Bundespräsident auf einer so digitalen Veranstaltung wie der Republika zu suchen? Ich kann Ihnen versichern, es ist nicht die Etikette, die uns heute zusammenbringt, sondern es ist die Sache.
Es geht ihm um Populismus im Netz, aber auch um die Übermacht der Großen, Google, Facebook etwa. Auch sie setzen der Nutzerschaft lange Texte vor, zu lange Texte. Republika-Gründer Markus Beckedahl fragt denn auch, wie gehen wir mit der Marktmacht von immer weniger Plattformen um?
Die einseitig bestimmen, wie wir kommunizieren können, die uns 50-seitige too long didn't read, allgemeine Geschäftsbedingungen immer vorsetzen, die sie einseitig ständig verändern, die wir eigentlich immer nur akzeptieren können.
Für den Bundespräsidenten ist klar, die Die Plattformen dürfen nicht schalten und walten, wie sie möchten.
Wer hier Geschäft macht, muss geltendes Recht achten und nicht immer wieder Grenzen austesten, Schlupflöcher suchen und Umsetzung verschleppen. Und wer das dennoch tut, der muss mit Konsequenzen und wo notwendig auch mit Strafen rechnen.
Die Marktmacht der Großen, sie treibt auch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager um, die am Dienstag über Fairness in der digitalen Welt spricht. Überhaupt ist die Republika wie schon in den Vorjahren wieder sehr politisch. Mehrere Mitglieder der Bundesregierung sind hier, auffällig vor allem jene mit SPD-Parteibuch. Finanzminister Olaf Scholz etwa oder auch Umweltministerin Svenja Schulze. Sie spricht über nachhaltige Entwicklung mithilfe der Digitalisierung. Wie können wir unsere Zukunft auf einem gesunden Planeten sichern? Dafür ist in diesem Jahr viel Raum. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johann Röckström, plädiert für einen radikalen Richtungswechsel. Und Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer beschreibt, warum es wichtig ist, sich zu organisieren. Für Republika-Mitbegründer Johnny Häusler ist dieser Auftritt ein besonderes Anliegen.
Und wenn wir als Erwachsene sie nicht ernst nehmen, sondern auslachen und mit Verweis auf die Schulpflicht in ihre Schranken verweisen wollen, dann kann man das nur werten als Angst vor dem Kontrollverlust.
Trotz aller Nachhaltigkeit, ohne die Großen geht es auch nicht. Porsche ist in diesem Jahr Hauptpartner der Digitalmesse und direkt daneben präsentiert sich ausgerechnet Volkswagen als Anbieter für neue Mobilitätskonzepte. Es mag auf den einen oder die andere etwas befremdlich wirken, genauso wie die Pappbecher, in denen Cappuccino und Latte Macchiato verkauft werden. Immerhin, das Namenskärtchen, das sich die Teilnehmenden umhängen, um sich auch im Analogen zu erkennen, kann nach Ende der Messe als Lesezeichen wiederverwendet werden.
Sina Fröndrich war das mit Eindrücken von der Republika. Und von der hippen Digitalmesse geht es zu einem eher bodenständigen Thema zur Altersvorsorge und zur Frage, wie sich junge Menschen dazu stellen. Die Frage kam vom Versorgungswerk, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam für die Metallbranche eingerichtet haben und das an sich schon selbst eine Antwort ist für offene Fragen in puncto Altersvorsorge. Aber was wollen, was vermissen junge Menschen, wenn sie an ihr Auskommen im Alter denken? Volker Fintermann dazu.
Obwohl die allgemeine Sparquote der befragten Jugendlichen seit 2010, dem Jahr der ersten Studie, konstant geblieben ist, nimmt das regelmäßige Sparen für das Alter langsam und kontinuierlich ab. Legten 2010 noch 55% aller Jugendlichen Geld für das Alter auf die Seite, so sind es aktuell nur noch 48%. Regelmäßig tun das sogar nur 32% der Befragten. Dass diese Werte rückläufig sind, hat aber nichts mit der guten Konjunktur und dem regelmäßigen Anstieg der gesetzlichen Rente in den vergangenen Jahren zu tun, betont der Jugendforscher Klaus Hurlmann, sondern vielmehr mit der unmittelbaren ökonomischen Situation vieler Jugendlicher.
Ich werde nicht genug Geld zurücklegen können. Diese Sorge haben fast 70% der jungen Leute. Im Alter werde ich eine nur geringe Rente erhalten. Ich könnte arm sein. Und das sagt eine große Mehrheit. Ich muss sowieso länger als bis 67 Jahre arbeiten. Hier sieht man, das wühlt die jungen Leute auf. Sie beschäftigen sich damit und weiß, dass sie das muss.
Es ist also eher eine pessimistische Grundhaltung, die die Bewertung bestimmt. Über 2/3 der Befragten befürchten im Alter nur eine sehr geringe Rente zu bekommen. 1/4 der Befragten geht davon aus, im Arbeitsleben mindestens einmal arbeitslos zu sein und sich kaum eine ausreichende Altersvorsorge aufbauen zu können. Und eine klare Mehrheit setzt deshalb darauf, dass der Staat für eine angemessene Altersvorsorge sorgen muss.
Das ist die Aufforderung, dass der Staat etwas tun soll für eine Alterssicherung. Die jungen Menschen wollen in die Altersversorgung hineingeführt werden durch staatliches, institutionelles Handeln. Daran krankt es,
sagt Heribert Karch, der Geschäftsführer von Metallrente. Dazu gehört etwa auch die klare Forderung nach einer säulenübergreifenden Renteninformation, aus der man die Summe aller Vorsorgeleistungen ersehen kann und die nach den Vorgaben des Koalitionsvertrages auch umgesetzt werden soll, was sich aber als schwer umsetzbar erweist, da die unterschiedlichen Träger aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge an einer Stelle zusammengeführt werden müssen. Und bei jenen, die bereits in jungen Jahren Vorsorge betreiben, hat es eine Verschiebung gegeben. Riester- und Bausparverträge verlieren an Zuspruch, während die betriebliche Altersvorsorge Anteile hinzugewinnt. 92% der Befragten wünschen sich eine automatische Betriebsrente mit Wahlmöglichkeit und einem regelmäßigen Arbeitgeberzuschuss.
Wenn die Tarifparteien mit ihrer Gestaltungsmacht und Reputation die Angebote einfacher und verbindlicher machen, wird nach unseren vorliegenden Ergebnissen die junge Generation wahrscheinlich positiv darauf reagieren,
betont Heribert Karch. Und das gelte nicht nur für reine Garantiezinsprodukte, sondern auch für solche, mit denen eine höhere Risikobereitschaft auf den Anlagen- und Aktienmärkten einhergeht.
Volker Findermann war das. Die Bahn hat im April ihre Pünktlichkeitsstatistik leicht verbessert. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, und das trotz zahlreicher Baustellen und der Reisewelle an Ostern. Wie die Bahn heute mitteilte, kamen im vergangenen Monat 78,7% aller Züge im Fernverkehr pünktlich an. Als pünktlich wertet der Konzern Züge, die weniger als 6 Minuten nach Fahrplan eintreffen. Für das Gesamtjahr strebt die Bahn einen Pünktlichkeitswert von 76,5% an, lag damit also im April etwas besser. Und wir bleiben beim Thema Bahn. Im Jahr 2018 wurden wieder tausende Graffiti-Schmierereien an und in Zügen registriert. Nach Angaben der Bundespolizei wurden bundesweit etwas mehr als 7.800 Fälle gemeldet, mehr als die Hälfte davon im S-Bahn-Verkehr. Die Deutsche Bahn selbst zählt zusätzlich auch beschmierte Wände an Bahnhöfen oder auf dem Betriebsgelände hinzu und kommt dadurch auf etwas mehr als 20.000 Fälle, ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Keinen guten Jahresauftakt gab es für die deutschen Maschinenbauer, denn in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gingen preisbereinigt 10% weniger Aufträge ein als im Vorjahreszeitraum, wie der Dachverband der Branche mitteilte. Als Gründe dafür werden vom Verband internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur angeführt. Bei den Tarifgesprächen für die rund 490.000 Beschäftigten im Südwesteinzelhandel haben die Arbeitgeber erstmals ein Angebot vorgelegt. Für das erste Jahr bieten sie 1,5% mehr Geld und für das zweite Jahr 1% mehr, wie Arbeitgeberverhandlungsführer Philipp Merten heute in Böblingen mitteilte. Die Gewerkschaft Verdi wies das Angebot umgehend zurück. Es sei zu niedrig, es sei eine Provokation. Die Gewerkschaft fordert in Baden-Württemberg wie in vielen anderen Bundesländern eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5% sowie ein tarifliches Mindesteinkommen.
Günter Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Und zum Beginn der Sendung zurück führt uns jetzt diese letzte Etappe im Börsensaal. Ein Tweet und die Hoffnungen auf einen Handelsfrieden zwischen Washington und Peking sind ja vielleicht nicht erloschen, aber zumindest stark gedämpft. Und mehr als gedämpft sind die Börsenreaktionen, Claudia Werle.
Das kann man wirklich so sagen. Anleger sind verunsichert, ob das bei den Börsen in Asien oder an den Finanzmärkten hier in Europa ist. Sie verkaufen Aktien. Gut, was den deutschen Aktienmarkt betrifft, wir hatten letzte Woche ein neues Jahreshoch gesehen und Anleger nutzen einfach nun die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Sie verkaufen Aktien. Aktuell der DAX 1% im Minus. Er fällt auf 12.288 Punkte.
Und dazu kommt ja jetzt die Sorge, dass die neue Unfriedlichkeit sich bald auch erstrecken könnte auf die Autoimporte in die USA. Liegt ja jetzt etwas auf der Hand, dass es so weitergeht und man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie das auf die Autoaktien wirkt.
Das ist richtig. Wir sehen bei Autoaktien heute ein dickes Minus. Daimler-Papiere 2%, die für VW-Aktien 1,7% im Minus. Bei BMW gibt es ein Minus von über 2%. Was jetzt diese direkten Handelsstreitigkeiten betrifft, ist das eine. Trump hat ja zudem die Europäer direkt im Visier. Er wird ja nicht müde zu betonen, dass die EU die USA unfair behandelt habe. Möglicherweise könnten da also auch noch weitere Belastungen sozusagen on top oben drauf kommen. Und von daher ist es kein Wunder, wenn Autoaktien verkauft werden. Die Papiere der Autozulieferer übrigens, die werden gleich mitverkauft. Continental, da sehen wir ein Minus von 2,7%. Und bei Stabilus, das ist ein Unternehmen, das unter anderem hydraulische Dämpfer und Gasdruckfedern baut. Da kommen noch hausgemachte Probleme hinzu. Nach dem schwachen zweiten Geschäftsquartal senkte das Unternehmen erneut die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr und die Aktien daraufhin mehr als 5% im Minus.
Ein harter Börsentag war das auch für ThyssenKrupp. Da könnte die geplante gemeinsame Zukunft mit Tata Steel wackelig werden.
Ja, die Stahlbranche insgesamt hat ja ziemlich zu kämpfen. Es gibt Überkapazitäten auf dem Markt. Die Chinesen haben mit billigen Produkten den Markt überschwemmt. ThyssenKrupp reagiert, will das Stahlgeschäft mit Tata Steel zusammenlegen, einfach um sich besser auf dem Markt behaupten zu können. Die Kartellbehörden haben bei solch einem Zusammengehen aber ein Wörtchen mitzureden und Berichten zufolge könnten die Pläne nun auf Eis gelegt werden, es sei denn, beide Konzerne, also sowohl ThyssenKrupp als auch Tata Steel, seien bereit, bei ihren Zugeständnissen noch nachzulegen. Aktien von ThyssenKrupp jedenfalls fast 4% im Minus.
Und dann gucken Sie auf den Kurs des Euro jetzt zum Wochenstart.
Bei dem sehen wir heute keinen klaren Trend. Der kostet aktuell 1,1197 Dollar. Am Rentenmarkt verteuern sich öffentliche Anleihen bis 98 Cent. Die Umlaufrendite von minus 0,04 auf minus 0,07% gesunken. Und die Feinunze Gold aktuell 1,279,65 Dollar.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Schönen Abend.